Die Presse.
Morgen ist der 1. Mai und damit Tag der Arbeit. Geschichtlich gesehen finden seit über 100 Jahren hierzulande Arbeiterkundgebungen statt. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind wohl viele einfach froh, dass der Tag frei ist. Vor allem, wenn das Wetter schön ist. Hallo, ich bin Eva Winreuter und das ist Was wichtig ist, der tägliche Podcast der Presse. Ja, und wie die moderne Arbeitswelt aussieht, das wird nicht nur am 1. Mai leidenschaftlich diskutiert. Seit dem Vorjahr ist etwa die Viertageswoche nicht nur bei Politikern immer wieder ein Thema. Es ist ein Konzept, das gerade jungen Menschen sehr gefällt. Stichwort Work-Life-Balance. Dem hält nun die Industriellenvereinigung dagegen, die vor einer Woche forderte, die Arbeitszeit auf 41 Stunden pro Woche zu erhöhen. Ihr Argument dafür? Nur so kann quasi der Wohlstand erhalten bleiben. Hoppla, diese Idee gefällt wohl vielen nicht. Aber wie viel müssen wir arbeiten, damit es uns gut geht? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Jakob Zirm aus dem Eco-Ressort. Hallo Jakob.
Hallo Eva.
Jakob, wir führen seit dem Vorjahr eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Viertagewoche und jetzt sagt auf einmal die Industriellenvereinigung, dass wir eigentlich 41 Stunden die Woche arbeiten müssten, um unseren Wohlstand zu erhalten. Ganz grundsätzlich, Viertagewoche oder 41 Stunden, was benötigen wir jetzt, damit es uns weiterhin gut geht?
Ich meine, die Viertagewoche sagt ja nichts konkret aus über die gearbeiteten Stunden. Man kann ja auch 40 oder 50 Stunden in 4 Tagen arbeiten, aber wenn damit gemeint ist, die 32-Stunden-Woche, so wie es der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler ja vorschlägt und auch die Gewerkschaft fordert, dann kann man das ganz klar beantworten, dass wir damit unseren Wohlstand nicht erhalten werden können. Also wenn wir vom vollen Lohnausgleich sprechen. Weil, warum ist das ein Problem? Wir sind einfach in vielen Bereichen im internationalen Wettbewerb. Österreich ist ein rohstoffarmes Land. Wir funktionieren so, dass wir zum Teil Dienstleistungen exportieren. Das kann der Tourismus sein, also ein Dienstleistungsexport, oder es gibt auch andere technische Zeichnungen oder was auch immer. Und vor allem haben wir auch eine starke Industrie nach wie vor, die halt Produkte exportiert. Da gibt es durchaus Branchen, die 70, 80, 90% dessen, was hier in Österreich produziert wird, exportieren. Das führt dazu, dass dann auch die Devisen nach Österreich kommen, mit denen wir uns dann die Rohstoffe, die Energie etc. kaufen können. Das ist die Basis unseres Wohlstandes, so wie wir ihn kennen. Also viele Leute sehen diesen Zusammenhang ja nicht genügend klar. Und hier sind wir einfach in einem Wettbewerb, nicht nur mit China, Indien, aber auch mit unseren europäischen Nachbarn, osteuropäischen Ländern etc., wo es auch keine Zollschranken gibt, was auch gut ist. Aber hier müssen wir halt schon schauen, dass wir mithalten können. Man kann sich durchrechnen, wenn du von 40 Stunden auf 32 Stunden reduzierst bei vollem Lohnausgleich, ist das eine Lohnerhöhung um 25% oder eine Arbeitskostenerhöhung um 25%. Man kann sich vorstellen, dass man da sich aus jedem Markt rauspreisen würde.
Ist es wirklich so, dass 41 Stunden automatisch die Produktivität erhöht? Ein Mensch kann ja einfach nur eine gewisse Anzahl pro Tag arbeiten und dann sitzt man zwar die Stunden ab, aber deswegen leistet man ja auch nicht mehr.
Das kommt natürlich sehr auf den Job drauf an. Wenn wir von einem Bürojob reden, das sind ja auch die Bereiche, wo man durchaus mitunter, da gibt es ja so Leuchtturmprojekte von Firmen, die halt reduziert haben, wo die sagen, ja okay, dafür halt keine Telefongespräche mehr, keine unproduktiven privaten Sachen. Da gibt es Studien, dass in Büros 15% der Zeit für Privates oder anderes vergeudet wird, Kaffeepause etc. Hier kann man durchaus effizienter arbeiten, aber es gibt ja nicht nur solche Jobs. Ein Kellner arbeitet, wenn er eine Stunde länger arbeitet, diese Stunde länger. Ein Feuerwehrmann arbeitet diese Stunde länger. Ein Industriearbeiter, der an einer Maschine steht, arbeitet genau diese Stunde länger. Also natürlich ein Fahrer, der fährt, LKW oder Bus, fährt genau diese eine Stunde länger. Also es gibt sehr viele Jobs, wo es durchaus eine sehr direkte Korrelation zwischen der Arbeitszeit und der Produktivität gibt und deswegen kann ich hier auch die Reduktion dann so nicht machen.
Zeigen Daten der Statistik Austria, dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in Österreich zurückgeht, wenn man es übers Jahr rechnet, nämlich um circa 100 Stunden. Woran liegt das?
Ja, das sieht man sehr schön, vor allem wenn man sich die langfristige Entwicklung anschaut. Es ist primär, und das ist ja, deswegen ist diese Diskussion um diese 41 Stunden in meinen Augen, war das ein bisschen ein PR-Gag, um da hier quasi auch wieder das Thema in die Medien zu bekommen und um quasi mal die Gegenposition einzunehmen. Ich glaube auch die IV selber rechnet nicht damit, dass es da zu einer 41-Stunden-Woche käme, weil eine Arbeitszeitverlängerung wirklich politisch sehr schwer durchzusetzen ist. Aber es geht einfach darum aufzuzeigen, hey, wir haben hier ein Problem. Und was ist das Problem? Es ist nicht das Problem, dass 40 Stunden zu wenig sind oder auch die 38,5 Stunden, die vielen KV sind, sondern dass der Anteil der Teilzeitarbeit immer stärker zunimmt. Wir haben inzwischen ca. 50% der Frauen und 13% der Männer arbeiten Teilzeit. Das hängt vielfach damit zusammen, dass wir halt Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben wollen, was ja auch gut ist. Aber ein gutes Drittel all dieser Teilzeitarbeitenden arbeitet deswegen Teilzeit, weil sie keine Lust mehr auf einen Vollzeitjob haben. Aber sie wollen es einfach nicht. Gibt es Umfragen dazu. Und der größte Teil ist auch in der Altersgruppe von 50 bis 60. Das sind die, wo halt die Kinder draußen sind, die eigentlich jetzt sagen, mit 70-80% komme ich auch gut aus und ich arbeite dann lieber dann nur 4 Tage, meine 32 Stunden, 30 Stunden und gehe am Donnerstag dann Mountainbiken. Möchte dann aber auf der Hütte natürlich auch den Kellner haben, der arbeitet und mir meinen Radler bringt und meine Brettliausen bringt etc. Und ist für den Einzelnen total verständlich. Natürlich ist auch ein Zeichen einer Wohlstandsgesellschaft, dass wir uns das leisten können, aber für uns als Gesamtgesellschaft einfach immer problematischer, weil wir dadurch dann nicht mehr genügend, wir haben das Problem, es fehlen uns die Fachkräfte, nicht nur Fachkräfte, es fehlen Arbeitskräfte. Das heißt, wir haben ja schon viele Branchen, wo einfach die Mitarbeiter fehlen. Jetzt kommt der demografische Wandel noch dazu. Und wenn jetzt die Menschen einfach massiv ihre Arbeitszeit verkürzen, dann ist das für uns als Gesellschaft ein Problem, wenn uns die Leute fehlen. Jetzt kann man natürlich die Menschen nicht zwingen, aber was derzeit ist, und das ist das Problem an der ganzen Sache, wir haben ja derzeit eine steuerliche Bevorzugung, weil wir haben ein progressives Steuersystem, dieses Steuersystem setzt am Jahresverdienst an. Wenn ich gut verdiene und in Teilzeit gehe, dann verdiene ich entsprechend weniger, aber ich verliere netto deutlich weniger, als ich brutto verliere, weil die Steuerprogression in dem Fall eine regressive Wirkung hat. Und das ist sozusagen eine Subventionierung der Teilzeit und da ist durchaus zu fragen, ob das sinnvoll ist. Ich würde sagen, nein, hier sollte man durchaus mit Modellen, dass eben die Leute, die ohne Kinderverpflichtung oder ohne Krankenverpflichtung, dass man halt sich um Betreuungspflichten hat, auf Teilzeit gehen, dass die auch entsprechend nicht diese Progressionsvorteile haben.
Wie könnte man denn mehr Menschen in die Vollzeit bewegen, wenn man jetzt unabhängig von der Steuer, weil an dem alleine wird es ja jetzt wohl nicht liegen?
Ich meine, in der Vollzeit ist es, wir sehen, wenn wir uns anschauen, wo hat das Ganze gestartet? Wir haben einen schleichenden Prozess schon seit Jahren gehabt, aber wir haben es während Corona ganz stark gesehen. Während Corona ist die Arbeitsleistung sehr stark zurückgegangen, die Jahresarbeitsleistung. Das hing halt mit den Corona-Maßnahmen zusammen, mit der Kurzarbeit etc. Und da haben halt viele Menschen für sich gesehen, okay, es ist eigentlich schön, weniger zu arbeiten. Wir haben diesen Effekt in ganz Europa gesehen und in anderen Ländern ist das eigentlich wieder im EU-Schnitt sind wir jetzt relativ wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Bei uns ist es eben deutlich weiter hinten geblieben. Natürlich, Arbeitgeber sind natürlich dazu aufgerufen, ihren Mitarbeitern das möglichst attraktiv zu machen und eine sinnstiftende Arbeit und quasi, dass man nicht das Gefühl hat, unnötig Zeit zu vergeuden. Aber zum Teil muss man schon sagen, ist es auch ein bisschen halt einfach ein Unverständnis, dass wir halt nur das konsumieren können in dem Land, was wir auch zuerst erarbeitet haben. Und wenn wir gerade bei Dienstleistungen, wenn einfach alle Menschen, wir wachsen, also die Ökonomen sagen auch, unsere Bevölkerung wächst, aber die Gesamtarbeitszeit von allen Menschen in Österreich zusammen stagniert. Und dann haben wir natürlich auch die Probleme, die wir sehen bei Service, dass einfach Gastronomie ist sehr teuer ist oder auch zum Teil, es gibt einfach gar keine Gastronomieeinrichtungen mehr oder auch zum Beispiel noch schlimmer ist natürlich bei dem ganzen Thema Krankenpflege etc. oder Krankenhäusern, wenn dann quasi die Versorgung auch nicht mehr so gut gewährleistet ist, weil einfach die Menschen fehlen in diesen Bereichen. Dass wir natürlich dann oft hören aus diesen, zum Beispiel aus der Pflege, dass eben dort heißt, dass 40 Stunden oder 38 Stunden es einfach zu anstrengend ist und das kann ich durchaus nachvollziehen. Natürlich, da müsste dann man mehr Geld in die Hand nehmen und da dann in Summe höhere Gehälter zahlen, dass die Leute entweder bereit sind, eben mehr Stunden zu machen oder zumindest mehr Menschen bereit sind, mit halt einer reduzierten Stundenanzahl drinnen zu arbeiten. Also die Attraktivität der Jobs zu erhöhen ist sicher sinnvoll.
Und gleichzeitig hat man trotz allem in diesem Land immer wieder auch ein Thema, Migranten in diesem Bereich auszubilden. Also wenn ich daran denke an die Lehrlinge, die dann trotz allem abgeschoben werden, in Anbetracht dessen kann man sich das überhaupt leisten, wirtschaftlich gesehen?
Ja, das ist eine schwierige Frage natürlich. Hier gibt es ja, glaube ich, jetzt die Übergangsmaßnahmen, dass man die Lehre auf jeden Fall fertig machen kann und dann auch noch 2 Jahre arbeiten kann. Das wurde schon aufgelockert. Es ist natürlich so, dass man sagt, naja, wenn ich komme ohne Asylgrund und dann aber eine Lehre aufnehme und dann automatisch bleiben kann, dann wird sich das auch rumsprechen und dann habe ich natürlich sowieso jegliche Zuwanderungsregelung komplett ausgehebelt. Das ist halt natürlich das Argument, das immer dagegen spricht, warum man auch sagt, dass Asylwerber nicht eine sofortige volle Arbeitsgenehmigung kriegen, sondern es ist schon aufgeweicht, aber es ist natürlich schwierig, wenn Menschen aus Ländern kommen, wo man sagt, da ist eigentlich klar, dass sie kein Asyl bekommen werden. Dann ist das natürlich schwierig, wenn ich die Menschen und dann sie halt von Anfang an sofort voll integriere bei uns in die Arbeitswelt und dann natürlich sagen, jetzt kann man sie nicht mehr wegschicken, jetzt brauchen wir sie auch. Aber man kann sicher überlegen, ob man da dann natürlich legale Zuwanderungsschienen, wobei die gibt's mit der Rot-Weiß-Rot-Karte, aber inwiefern man das einfacher machen kann, ja, für solche spezielle Bereiche.
Ein seit Jahren viel diskutiertes Thema, wo man eigentlich wenig auf einen grünen Zweig kommt.
Wobei es gab hier eine Reform. Es gab eine Reform vor eineinhalb Jahren und die Zahlen sind jetzt schon auch deutlich gestiegen, haben sich jetzt schon auf einem niedrigen Niveau, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, fast verdoppelt.
Allerdings wahrscheinlich jetzt nicht so, um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, wenn man sich gewisse Branchen
anschaut. Es ist da zu wenig natürlich, ja. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob das so funktioniert, dass wir halt alle hier weniger arbeiten und dafür neue Zuwanderer ins Land holen und darauf hoffen, dass die dann voll arbeiten, weiß ich nicht, ob diese Strategie aufgehen würde.
Gehen wir mal zurück zu dieser Viertageswoche noch, die natürlich gerade von jüngeren Menschen schwer erhofft wird. Abgesehen davon, dass es natürlich wirtschaftlich einfach auch ein Problem ist. Wir haben da immer wieder Texte darüber auch geschrieben, wo sehen denn auch Arbeitgeber, auch zum Teil Jüngere, wenn man sich auch so Startups und so anschaut, wo sehen die auch immer wieder ein Problem darin?
Naja, das hängt sehr davon ab. Also du meinst die Vier-Tage-Woche, wo allerdings die Vollarbeitszeit in 4 Tagen gemacht
genau.
wird? Oder?
Nein, ich meine tatsächlich 4-Tage-Woche, wo man quasi halt dann, ich sag seine 38,5 oder 40 Stunden in 4 Tagen macht.
Genau. Na, also das ist ja durchaus ein interessantes Modell, aber es muss halt für die Firma passen. Also das muss natürlich für das Unternehmen passen. Wie das Unternehmen das ausrichtet, muss ich sagen, bei vielen Unternehmen ist eh so, dass der Freitag nur mal so ein halber Tag ist bis zum Mittag und die schauen halt dann, dass sie sagen, okay, ich mache das dann überhaupt nur mehr Montag bis Donnerstag. Es ist natürlich am Freitag haben die natürlich, also wenn ich natürlich Kundenkontakt habe, habe ich natürlich das Problem, dass ich dann an einem Tag mehr oder weniger unbesetzt bin oder ich verteile das halt im Unternehmen entsprechend. Deswegen ist natürlich, tun sich alle schwer. Ich meine, wir wollen ja als Konsumenten, wollen wir, dass die Restaurants 7 Tage offen haben, dass die Geschäfte 6 Tage offen haben. Da sind wir alle dran gewöhnt. Also es ist halt immer, muss halt so zusammenpassen mit dem, was das Unternehmen macht und mit der allgemeinen Wirtschaft. Aber die Erfahrungen meines Wissens sind ja nicht so schlecht von den Firmen, wo es halt passt, dass die halt sagen, wir teilen so 4 Tage ein und haben halt die 9 Stunden. Es ist natürlich schon so, dass natürlich man dann an den Tagen Montag bis Donnerstag in der Schnitt halt 9, 9,5 Stunden kommt oder eigentlich müsste man sogar bei 4 Tagen, bei 40 Stunden bis man fast auf den 10 Stunden. Das sind natürlich schon lange Arbeitstage und da stimmt natürlich, dass da die Arbeitsleistung dann durchaus auch nachlassen kann in den späteren Stunden. Also da stimmt ja, dass es da durchaus Untersuchungen gibt, dass man irgendwann einmal nach 10 Stunden schon geistig auch so am Ende ist, dass dann die Arbeitsleistung, die akut aktuelle, einfach ein bisschen geringer wird. Ja.
Deine persönliche Prognose, wie viele Stunden werden wir in den kommenden Jahrzehnten pro Woche arbeiten?
Also ich glaube, dass sich an der Normalarbeitszeit nicht wahnsinnig viel tun wird. Ich glaube, wir werden jetzt die 40-Stunden-Woche, ist Anfang der 70er quasi gesetzlich eingeführt und inzwischen ist die auch schon die Ausnahme. Wir haben die meisten KVs haben inzwischen die 38,5-Stunden-Woche. Es gibt einige, die schon runtergegangen sind Richtung 37 Stunden und wenn ich richtig informiert bin, bei der Pflege gibt es 35 Stunden, das ist das kürzeste. Das wird in gewissen Bereichen sicher weiter runtergehen, vor allem in diesen Bereichen, wo man ganz schwer Menschen findet und wo die Arbeit auch körperlich und geistig beides anstrengend ist, also wirklich Pflege, so ein Klassiker für diese Bereiche, dass man da ein bisschen reduzieren wird, um das Ganze attraktiver zu machen. Ansonsten glaube ich, dass wir um die 38,5, 38 Stunden schon bleiben werden, weil wir sehen es auch, dass zum Beispiel in Frankreich, dort hatten wir die 35-Stunden-Woche schon vor Jahren eingeführt und ich habe mit einem Ökonomen gesprochen, der gesagt, im Endeffekt, die Franzosen arbeiten auch fast alle 38 oder 40 Stunden weiterhin und haben jetzt einfach eine Urlaubswoche mehr oder eineinhalb Wochen mehr. Das heißt, sie konsumieren das dann als Zeitausgleich. Aber es ist nicht so, dass sich die Wochenarbeitszeit wirklich reduziert hat, weil es nicht gepasst hat für die Gesamtwirtschaft und auch für die einzelnen Leute, dass denen lieber war. Da haben sie lieber gesagt, nein, mache ich jede Woche 3 Überstunden und habe dafür dann eine Woche Urlaub mehr.
Alles klar. Danke, Jakob.
Bitte.
Ja, und das war's für heute. Und weil sich die Presse in Print, Online und Audio in völlig neuem Design zeigt und wir auch ziemlich stolz darauf sind, mache ich hier nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben ein neues Abo-Angebot für Sie. Sie können die Presse täglich digital lesen, plus den Freitag, Samstag und Sonntag im Print erhalten. Und das alles um 6,90 Euro die Woche, anstatt 10,50 Euro. Über das Jahr gerechnet sind das 12 Monate Lesen zum Preis von 8. Infos dazu finden Sie unter abo@diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.